Ich weiß ja nicht, warum Sie keinen Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis hören. Vielleicht sind Sie betroffen, haben ein Familienmitglied mit ADS, ADHS oder in Ihrem Freundes-, Bekannten- oder KollegInnenkreis spielt es eine Rolle. Vielleicht sind Sie BehandlerIn und schauen aus der professionellen Perspektive auf das Thema oder Sie sind einfach nur neugierig. Sie alle werden einen unterschiedlichen Kenntnisstand haben, unterschiedliche Erfahrungen. Und dennoch geht es Ihnen vielleicht allen wie mir. Immer wieder bin ich tief berührt durch die Gespräche mit Betroffenen, die ihre Erfahrungen hier im Podcast mit uns Zuhörenden teilen. Und das ist mir bei der Aufnahme dieser Folge wieder so ergangen. Dr. Jennifer Blauensteiner hat nicht nur selbst ADHS, sondern ist auch Mutter von zwei Kindern mit ADS bzw. ADHS. Sie hat mir erzählt, wie ihr Leben aussieht, vor welchen Herausforderungen sie steht und was sie sich wünschen würde. Freuen Sie sich auf ein sehr persönliches Gespräch und einen nahbaren Blick in den Alltag einer von ADS, ADHS betroffenen Familie. Zum Einstieg lernen wir Dr. Jennifer Blauensteiner erstmal kennen.
Ich bin Wissenschaftlerin, Biomedizinerin und habe ADHS, seitdem ich denken kann. Wurde allerdings erst vor 3 Jahren diagnostiziert, bin jetzt 45 Jahre alt. Das war wirklich eine späte Diagnose, obwohl ich das eigentlich immer gewusst habe, dass ich es habe.
Spät diagnostiziert, aber ich wusste es schon vorher. Sie hatten das Gefühl, anders zu sein. Beschreiben Sie das mal ein bisschen. Wie kam das zustande? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie hat sich das geäußert? Wie war das?
In der Grundschule war es so, dass die Klassenlehrerin zu meiner Mutter sagte, dass ich so verträumt bin, dass ich nichts mitkriege und wenn die anderen aus der großen Pause zurückkommen, dann fange ich gerade an, mein Butterbrot rauszupacken. Und ich habe das auch gemerkt, weil ich einfach keine Hausaufgaben machen wollte. Ich erinnere mich daran, dass mir das wahnsinnig schwer gefallen ist. Meine Mutter hatte da irgendwie keinen Nerv zu und hat mich dann hingesetzt und hat gesagt, mach. Und ich habe einfach Blümchen gemalt, stundenlang und das jeden Tag. Bis sie mich irgendwann angeschrien hat, dass ich das jetzt machen soll. Und ich es dann irgendwann gemacht habe. Aber das war damals schon irgendwie für mich Folter. Also einfach Dinge tun, ne, die jetzt nicht interessant sind in dem Moment. Und weil ich so langsam war und nichts mitgekriegt habe und auch jetzt im Spiel mit anderen Kindern zum Beispiel nie wusste, jetzt wenn es irgendwie ein Kartenspiel war oder sowas, da wusste ich nie, wann ich dran bin.
Okay.
Und dann immer, Jennifer, du bist jetzt dran. Und irgendwie habe ich jetzt schon gemerkt, also selber schon gemerkt, dass ich anders bin als die anderen. Ich habe dann tatsächlich recht früh darüber nachgedacht, dass mein Hirn irgendwie nicht so ist wie andere und ob ich vielleicht Autistin bin. Weil das war das Einzige, was ich kannte, als ich noch wirklich sehr jung war. Und dann habe ich so mit Anfang 20, das war ja damals eine andere Zeit, ne? Also da hat ja niemand über ADHS geredet. Da habe ich dann erst wirklich mit Anfang 20 das zum ersten Mal gehört und dann dachte ich so, boah, endlich weiß ich, was mit mir los ist. Jetzt weiß ich, dass ich nicht verrückt bin.
Gehört heißt aber nicht in einem fachlichen Kontext, sondern Sie haben darüber gelesen oder Ähnliches?
Ich erinnere mich jetzt leider nicht mehr explizit, aber ich glaube, es war irgendein Artikel oder sowas. Und das war sofort so, boah, das habe ich.
Ja, okay.
Und seitdem weiß ich das.
Ach krass, okay. Ja. War da nicht direkt der Wunsch zu sagen, okay, das heißt, wir waren ja irgendwo um die 2000er, um die Jahrtausendwende herum, zu sagen, okay, ich muss mir das jetzt auch diagnostizieren lassen, ich will es jetzt auch schwarz auf weiß haben? Oder warum hat das dann so lange gedauert?
Ja, tatsächlich wollte ich das eigentlich machen, aber ich habe es prokrastiniert.
Ah, okay.
Ich weiß selber nicht so genau, warum ich es eigentlich nie gemacht habe. Ich hatte es mehrfach so recherchiert, wo ich mich dahin wenden kann und so, aber ich habe es dann im Endeffekt nie gemacht. Vielleicht hatte ich auch Angst, dass ich es nicht habe. Das kann auch sein. Weil ich habe auch jetzt gedacht bei der Diagnose. Ich dachte mir, um Gottes Willen, was ist denn, wenn da jetzt rauskommt, dass ich das nicht habe? Was habe ich denn dann? Weil irgendwas stimmt nicht. Also
okay.
Insofern war es vielleicht ein bisschen auch das, die Angst davor, dass ich es vielleicht doch nicht habe.
Das heißt, die Diagnose, auch wenn Sie sie für sich selbst getroffen hatten, hat Ihnen dann auch schon ein Stück weit geholfen, weil Sie einordnen konnten, was mit Ihnen in Anführungsstrichen nicht stimmt.
Genau.
Okay.
Genau.
Hatte das praktische Konsequenzen für Ihre Art zu leben oder für den Umgang mit sich selbst?
Ja, ich glaube, ich habe mir dadurch, durch diese Selbstdiagnose, ein bisschen mehr verziehen. Es ist schon so, dass man sich ständig selbst Vorwürfe macht, weil man sich denkt, ach, wie konntest du das vergessen? Oder warum hast du denn das jetzt schon wieder gemacht? Und ich glaube, das ist ein bisschen besser geworden mit diesem Gefühl, okay, ich bin nicht die Einzige, die so ist. Und das kann ich eigentlich auch nicht wirklich.
Wie geht's Ihnen denn? Wir haben ja unterschiedliche PatientInnenstimmen schon in unserer Podcast-Reihe gehört und ich erinnere mich an eine Bemerkung auch einer spätdiagnostizierten Frau, die so ein bisschen auch, also einerseits froh war, dass sie jetzt die Diagnose hat, andererseits aber auch einen leicht wehmütigen Blick zurück hatte im Sinne von, hätte ich das früher gewusst, was hätte ich alles anders machen können, weil ich hätte ja Therapie haben können etc. pp. Mhm. Kennen Sie das?
Ja, in gewisser Weise schon, aber nur bis zur tatsächlichen Diagnose dann. Also ich habe mir vorher schon gedacht, hätte ich das doch mal gemacht und mein Leben wäre anders verlaufen. Jetzt weiß ich, mein Leben wäre nicht anders verlaufen.
Sie selber sind auch Mutter von 2 Kindern. Beide Kinder haben auch ADHS, ist das richtig?
Ja, genau.
Erzählen Sie mal, wie die sind ja noch relativ jung, wie kam es zu den Diagnosen? Also hatten Sie bei der Geburt gesagt, ich habe ADHS, ich kenne mich außerdem noch gut aus, da gucke ich direkt drauf oder gab es konkrete Anlässe?
Nein, also ich habe da tatsächlich gar nicht so drüber nachgedacht. Meine Tochter ist halt, also da habe ich das dann, spätestens so mit 2-3 Jahren fing das an, dass ich gemerkt habe, die ist genau wie ich. Also die ist komplett verträumt, sie kriegt nichts mit, man kann sie nicht ansprechen, sie hört einem nicht zu. Bei ihr war es dann irgendwie klar, also recht früh schon klar. Und da habe ich dann nur gewartet, dass sie, bis sie kurz vor der Schule ist, die ist jetzt 6, ne? Also die ist jetzt im September eingeschult worden. Und ich habe sie vorher diagnostizieren lassen, weil ich einfach nicht wollte, dass sie das durchmacht, was ich durchmachen musste. Und bei meinem Sohn war es ein bisschen anders, weil bei dem hatte ich die Hoffnung, dass er es vielleicht nicht hat. Mhm. Er war halt ganz, ganz, ganz schlimmes Schreikind. Das spricht ja schon mal dafür, dass man dann eine ADHS entwickelt. Aber ich hatte trotzdem noch die Hoffnung, weil er nicht so unaufmerksam ist. Mhm. Er ist aber schon sehr, also er bewegt sich ständig, insofern hatte ich schon so den Verdacht, aber wollte das nicht so ganz wahrhaben. Und dann hat die Psychiaterin von meiner Tochter zu mir gesagt, ach ja, übrigens, den Jungen, lassen Sie den auch mal diagnostizieren, weil der war ja immer dabei und der konnte natürlich nicht still sitzen. Und und deswegen habe ich ihn auch diagnostizieren lassen und der hat tatsächlich die hyperaktive, vor allem impulsive Form von ADHS. Das heißt, er hat sehr viele Wutausbrüche und so weiter. Leider.
Okay, wow. Zwei Dinge. Das eine ist natürlich, wir haben mal wieder diese klassischen, schon fast Stereotype, die sich aber in der Realität ja immer wieder widerspiegeln, das Träumele. Deswegen werden ja oft Mädchen auch übersehen, was statistisch ja nicht sein kann, weil ADHS eigentlich paritätisch verteilt sein sollte, zwischen den Geschlechtern. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Und dann gleichzeitig den sehr impulsiven, den hyperaktiven Jungen. Also da sind Ihre Kinder ja genau in diesem Framing drin. Jetzt haben Sie Ihr eigenes ADHS, was Sie, denke ich, rausgehört haben, natürlich auch als Herausforderung empfinden. Sie haben damit einen Umgang, aber trotzdem ist es ja eine Herausforderung. Und jetzt sind da die beiden Kinder, die man natürlich bestmöglich umsorgen, umhegen möchte, begleiten möchte, erziehen möchte. Was sind für Sie die größten Herausforderungen in diesem Kontext Erziehung, in dieser konkreten Situation, in der Sie ja sind?
Ja, da gibt es tatsächlich 2 Herausforderungen, also für mich persönlich, die ich wahnsinnig anstrengend finde. Und das ist einmal, solche Kinder brauchen ja viel Struktur und Routine, was natürlich für einen ADHS-Menschen wie mich sehr schwierig ist. Das ist das eine. Und das andere ist Geduld. Die Kinder haben keine Geduld und ich habe keine Geduld. Und das ist natürlich eine schlechte Kombination. Und das ist natürlich in vielen ADHS-Familien so, weil es ist so gut wie immer einer der Eltern betroffen, ne? Mindestens einer. Mein Psychologe sagte, ADHS findet sich. Das heißt, oft sind es beide Eltern. Ja.
Okay. Sie leben in einer Partnerschaft zusammen. Kriegen Sie denn als Paar sozusagen diese Struktur? Also kann der Partner da was mittragen und sagen, guck mal, ich helfe dir beim Strukturieren, sodass Sie auch eine Leitplanke haben, was dann wieder das Begleiten der Kinder erleichtert, die Erziehung der Kinder erleichtert? Wie machen Sie das ganz praktisch als Paar?
Gott sei Dank nimmt mein Mann mir ganz viel von diesem Mental Load ab, weil der überfordert mich einfach maßlos. Also ich muss auch dazu sagen, dass wir beide Vollzeit arbeiten. Ich habe ja sogar 2 Jobs. Ich arbeite ja ein bisschen immer noch an der FH als Dozentin. Und wir haben zwei Hunde, mittlerweile auch noch zwei Ratten und dann eben die beiden ADHS-Kinder. Und das ist, und die haben, weiß was ich, nachmittags dann immer irgendwas, da muss man die irgendwo hinfahren. Und das ist schon heftig. Wenn ich meinen Mann nicht hätte, würde ich, glaube ich, ich würde aufgeben, glaube ich. Also der nimmt mir schon viel ab. Wobei er ist jetzt auch nicht so perfekt, was so Struktur angeht. Das heißt, ich glaube, da hätte man viel Luft nach oben in unserer Familie.
Ja. ADHS führt zu einer Stigmatisierung, kann zu einer Stigmatisierung führen. Wie erleben Sie das denn? Einmal für sich selbst und dann aber auch für Ihre Kinder. Ist das für Sie ein Thema, diese Stigmatisierung oder möglicher Umgang damit?
Ich glaube, da hat sich eine Menge getan in den letzten Jahren. Also wenn man das vor 20 Jahren gesagt hätte, dass man das hat, dann hätten die Leute einen wahrscheinlich für irgendwie behindert gehalten oder oder hätten das überhaupt nicht ernst genommen. Heutzutage ist es schon ein bisschen besser. Ich gehe auch ganz offensiv damit um in der Arbeit. Also ich sag das auch jedem. Einfach, dass sie das einordnen können, wenn ich was vergesse oder wenn ich impulsiv handle und eine E-Mail schicke, ohne nochmal drüber gelesen zu haben zum Beispiel. Und das kommt eigentlich gut an, muss ich sagen. Im Freundeskreis witzigerweise weniger, weil da heißt es dann häufig, also manche sagen dann so, ach ja, das erklärt einiges. Und andere sagen dann so Sachen wie, ja, aber vergesslich bin ich auch mal. Und das ist so, also wirklich alles, was man mit ADHS hat, können neurotypische Menschen auch haben, ja, das stimmt. Aber der Unterschied ist einfach, es ist so dominierend und das macht das Leben so unglaublich schwierig. Für mich sind so ganz normale Sachen, wie zum Beispiel einen Termin nachmittags, so eine Herausforderung oder einfach nur das Wohnzimmer aufgeräumt zu halten. Es ist so eine Herausforderung, es braucht so viel Kraft und das kann man sich, glaube ich, als neurotypischer Mensch überhaupt nicht vorstellen. Und es ist zum Beispiel so, dass ich, bevor ich die Medikamente genommen habe, wenn ich jetzt mehr als einen Termin am Tag hatte, dann, also ich hatte einen Termin, hatte ich schon Panik und wenn ich mehr als einen hatte, das ging gar nicht. Da war ich dann nicht mehr ansprechbar. Mhm. Und mein Psychiater meinte, ja, ich habe durch dieses Adrenalin, dieses in Panik halten, dafür gesorgt, dass ich den Termin wirklich schaffe. Ein Coping-Mechanismus, der nicht sehr gesund ist.
Permanenter Dauerstress, ne?
Ja, und da kann mir einfach niemand Neurotypisches sagen, dass er sich unter Stress setzen muss, damit er es schafft, pünktlich zu sein zum Beispiel. Weil ich hasse Unpünktlichkeit, aber muss mich wahnsinnig anstrengen, um nicht unpünktlich zu sein. Das ist wegen dieser Zeitblindheit, die man leider hat mit ADHS.
Oh, da höre ich so viele gute Ratschläge. Ja, dann musst du das einfach so machen. Mach dir doch eine Erinnerung im Kalender und so. Das haben sie. Und jetzt haben Sie gesagt, Sie gehen da relativ offensiv mit um. Wie handhaben Sie das denn mit den Kindern?
Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache, ehrlich gesagt. Also das habe ich nur ein paar ausgewählten Bekannten, Müttern erzählt und die sind dann immer, glauben das dann nicht. Also so nach dem Motto, ja, die ist halt so ein bisschen verträumt.
Ah, okay.
Oder ja, der bewegt sich viel, aber das ist ja normal für Buben. Wir sind so. Ich habe das Gefühl, bei den Kindern wird das eigentlich überhaupt nicht ernst genommen. Und ich denke mir dann immer so, ja, ich kann das verstehen in gewisser Weise, weil die sind natürlich im Kindergarten, in der Schule nicht so auffällig wie zu Hause. Ja, da können sie so sein, wie sie sind, besonders er. Mhm. Also sie ist natürlich immer verträumt. Aber das ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie dieses Verträumte, wie Sie schon sagten, das wird ja auch oft nicht diagnostiziert, weil es einfach nicht stört. Und er ist halt zu Hause sehr viel mehr aufgedreht als im Kindergarten. Auch wenn er da hibbelt er auch rum die ganze Zeit. Aber er rennt da nicht so viel. Obwohl, doch, eigentlich schon. Er war jetzt zweimal in der Notaufnahme, weil er gegen den Türstock gerannt ist. Ja. Also, ganz unauffällig ist er auch nicht. Aber es wird leider nicht so ernst genommen, interessanterweise.
Mhm. Daher kommt ja unser Titel, Kein Grund zur Panik, für diese Podcast-Reihe, die nämlich eigentlich genau das möchte, was Sie sagen, ist, wir können es bagatellisieren, wir können es auch pathologisieren, das wäre so das andere Extrem, aber sachlich draufzuschauen und wahrzunehmen, das wäre ja schon schön, ne? Wie Sie sagen, dass man das auch ernst nimmt, was Sie über die Kinder sagen. Das hat nichts mit Panikmache zu tun, sondern mit einer Möglichkeit, auch für die Kinder einen Umgang zu etablieren und zu schaffen. Schließt sich automatisch eine Frage an. Gibt es da Dinge, die Sie sich wünschen würden?
Was ich mir persönlich wünschen würde, wäre, dass ich mal, einfach mal ein paar Tage ein neurotypisches Gehirn hätte. Ich wüsste voll gerne, wie es ist, wenn einem nicht alles so unglaublich schwer fällt. Mhm. Und wenn dann meine Kreativität weniger wäre, wäre das auch okay. Mhm. Was zum Beispiel ja wirklich positiv ist an ADHS, ist diese Hyperfokussierung. Mhm. Also man kann wirklich unmenschliche Dinge schaffen in kürzester Zeit, wenn man komplett auf Adrenalin ist. Ne? Mhm. Da entwickelt man wirklich schier unmenschliche Kräfte. Aber auch darauf könnte ich gut verzichten, wenn ich sonst, ne, wenn mein Leben sonst irgendwie etwas leichter wäre, sagen wir es so. Aber ich habe auch trotz Medikamenten immer noch nicht den Einblick, wie es ist, wirklich so komplett gechilltes, normales Leben zu haben. Mhm. Am schlimmsten, glaube ich, finde ich die Vergesslichkeit. Und da kann ich das dann eben auch nicht nachvollziehen, wenn dann andere Leute sagen, ja, vergesslich ist ja jeder mal. Bei mir ist die Vergesslichkeit so extrem, selbst mit Medikamenten, dass ich, wenn ich zur Arbeit fahre, so gut wie jeden Tag noch 1, 2 bis 3 Mal zurückfahren muss, weil ich entweder meine Brille vergessen habe, mein Portemonnaie, meine Karte, mein Schlüssel, egal was. Ich vergesse alles. Was ich auch gerne vergesse, ist, wenn ich was einkaufe, dass ich den ganzen Einkauf in Tüten packe und dann zu Hause sehe, ich habe, keine Ahnung, 2 irgendwas vergessen im Supermarkt. Das ärgert mich dann einfach. Es ist meistens jetzt nichts Großartiges, das kann man auch jederzeit wieder kaufen, aber es ärgert mich einfach, weil ich denke, wie kann das passieren? Ich stehe da und packe ein und dann ist das nicht dabei. Warum? Also das kann ich selber nicht beantworten, warum das so ist. Was auch sehr störend ist, ist irgendwie, dass ich das Gefühl habe, und das ist tatsächlich jetzt besser mit Medikamenten, aber es ist immer noch ein bisschen da, aber es ist vorher war es so, ich habe wirklich in meinem Kopf gefühlt 150 mindestens Tabs offen. Dauerhaft. Das heißt, ich switche die ganze Zeit zwischen diesen Tabs. Allerdings sind manche eingefroren, manche sind wieder auf Start zurückgestellt. Das heißt, wenn ich dann irgendwas mache und mache dann wieder was anderes und fange dann wieder was anderes an, weiß ich teilweise nicht mehr, was ich davor oder das oder davor gemacht habe. Habe es aber aus meinem Kopf gelöscht, weil ich ja dachte, ich habe es schon gemacht. Also das sind so Dinge im Alltag, die wirklich einen wahnsinnig belasten.
Jetzt sind Sie in dieser Situation für sich selbst ja schon was länger drin? Sie sind damit auch beruflich erfolgreich. Jetzt sind Sie auch gleichzeitig Mutter. Haben ja auch schon dargestellt, dass Sie früh wissen wollten, was mit den Kindern ist, um denen eben auch Zeit zu ersparen, in Anführungsstrichen, das eben nicht zu wissen. Mal das so zusammengenommen. Gibt es Dinge, wo Sie sagen würden, wenn jetzt Zuhörende sich da wiederfinden, vielleicht in einer ähnlichen Situation sind? Was Sie als Learnings, als Ratschlag, ist ein schwieriger Begriff, oder was Sie als Erfahrungen anderen Betroffenen mit auf den Weg geben möchten?
Ja, unbedingt. Also ich bin zum Beispiel auch in einer, oder wir, ich mit den Kindern, in einer Gruppentherapie, einer psychologischen, von ADHS-Kindern. Mhm. Und da ist es so, ich kriege das immer wieder mit, dass die Leute sich nicht schnell genug Hilfe holen. Ich glaube, wenn man merkt, mein Kind ist, also insbesondere gilt das jetzt für diese hyperaktiven ADHS-Kinder. Mhm. Bei den anderen ist es auch wichtig, aber bei denen ist es quasi wirklich, je früher man denen hilft, desto besser kommen die ja auch dann im Klassenverbund an. Und desto weniger Schaden nimmt dann die Psyche auch, also das Selbstbewusstsein. Das ist halt auch der Grund, warum wir in dieser Gruppentherapie sind, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Einer der Gründe, ja. Mhm. Weil ich glaube, dass man irreparablen Schaden anrichtet, wenn man nicht früh genug sich psychologische Hilfe und eventuell auch, je nach Schweregrad, auch medikamentöse Hilfe sucht.
Frühzeitig Hilfe suchen. Das ist der Appell von Jennifer Blauensteiner. Und hierbei gemeinsam mit den Behandelnden die notwendigen Therapien finden und anwenden. Falls noch nicht geschehen, abonnieren Sie unsere Sendung am besten, denn dann entgeht Ihnen auch nicht die nächste Folge, die nicht weniger berührend und emotional wird. Es geht um Bullying, das Drangsalieren im Kontext ADHS. Ich freue mich auf ein Wiederhören.